HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Wie geht's weiter nach dem Lutherjahr? Die EKD-Synode tagte in Bonn. Ein Stolperstein für Caroline Kohn. Ihre Geschichte wird durch Familienmitglieder in Frankfurt lebendig. Und unser Sonntagsthema zum Volkstrauertag. Warum wir uns Zeit zum Trauern nehmen müssen. Am Reformationstag, am 31. Oktober, ging das große Jubiläumsjahr zu 500 Jahren Reformation zu Ende. Knapp 10 Tage danach tagte in dieser Woche die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das ist praktisch das Kirchenparlament der rund 23 Millionen Protestanten in Deutschland. Natürlich wurde da auch Bilanz gezogen, was das Jubiläum gebracht hat. Und zugleich warfen die evangelischen Kirchenvertreter einen Blick nach vorne. Welche Aufgaben stehen in Zukunft an? Lothar Bauer-Ochse über die Stimmungslage der Protestanten nach dem großen Jubiläum.
Die Protestanten in Deutschland kennen seit kurzem ein neues Problem. Eines, das sie gerne öfter hätten, sagt Heinrich Bedford-Strom, der EKD-Ratsvorsitzende. Übervolle Kirchen nämlich. Die Delegierten der EKD-Synode waren noch ganz berauscht von den vielen Berichten aus dem ganzen Land, dass bei den Reformationsgottesdiensten am 31. Oktober vielfach Kirchen geschlossen werden mussten wegen Überfüllung.
Es hat einen Vitaminstoß für die geistliche und inhaltliche Erneuerung unserer Kirche gegeben. Ein Vitaminstoß, den wir gerade jetzt brauchen.
Der christliche Glaube gehört in die Öffentlichkeit, kein Rückzug ins Privatleben. Das ist die vielleicht wichtigste Schlussfolgerung der Protestanten nach dem Jubiläum. Denn gerade frei zugängliche Veranstaltungen auf Straßen und Plätzen, oft in Zusammenarbeit mit Kommunen, gesellschaftlichen Gruppen, mit Künstlern, Musikern, Theaterhäusern oder Museen, zogen besonders viele Menschen an.
Selten war das authentische Glaubenszeugnis von Christinnen und Christen im Diskurs einer verunsicherten, pluralistischen Öffentlichkeit so wichtig wie in diesen Zeiten,
zeigte sich der EKD-Chef überzeugt. Allerdings beklagte er zugleich, dass politische Stellungnahmen der Kirchen etwa zur Flüchtlingsfrage von vielen bloß negativ als moralischer Imperativ empfunden wurden, als Durchhalteparolen, die Menschen unter Druck setzen. Es bleibe deshalb die große Frage:
Wie können wir heute in einer pluralistischen Öffentlichkeit so reden, dass Menschen, die den Aufruf zum Eintreten für Flüchtlinge so nicht teilen können, angesichts unserer Stellungnahmen nicht mit dem Gefühl zurückbleiben, ein schlechterer Mensch oder ein unzulänglicher Christ zu sein und dann vielleicht zum aggressiven Gegenangriff auf die übergehen, die sie als Gutmenschen empfinden.
Bedford Stroms Antwort: Wir müssen mehr von den Ressourcen sprechen.
Wir wenden uns der Not des Nächsten zu, weil wir ganz genau wissen, wie sehr wir selbst beschenkt worden sind, wo wir es gebraucht haben.
Die zweite positive Erfahrung des Reformationsjubiläums war das Interesse von jungen Menschen. Rund 20.000 Jugendliche, Konfirmanden, Pfadfinder und freiwillige Helfer haben während der Sommerwochen in Wittenberg Luther gefeiert und sich mit seiner Reformation beschäftigt. Für Heinrich Bedford Strom ist deshalb klar, die Zukunft der Kirche hängt davon ab, ob sie Jugendliche zu einer aktiven Beteiligung am kirchlichen Leben bewegen kann. Zwar ist nach seiner Erfahrung Kirche für junge Menschen oft nicht mehr relevant, aber in ihren Fragen nach Glück und Identität sieht er doch ein Potenzial für die Ansprechbarkeit auf Spiritualität. Dem widersprach bei der Synode allerdings der Münsteraner Religionssoziologe Detlef Pollack. Denn nur jeder 10. Deutsche sagt, er sei religiös auf der Suche. Glaube und Kirche seien den Menschen nicht so wichtig, und das sei das größte Problem der Kirche.
Dass unser Zeitalter durch ein hohes Maß an religiöser Sehnsucht charakterisiert sei, lässt sich nicht behaupten.
Schlussfolgert Pollack aus seinen Untersuchungen. Die Kirchen hätten ein Nachfrageproblem. Ihre eigentliche Aufgabe sei es deshalb, den Sinn fürs Unendliche in der Gesellschaft wachzuhalten.
Vielleicht sollte die Kirche ihre Angebote auf eine Art und Weise unterbreiten, die es erlaubt, die Entdeckung zu machen. Religion, das könnte ein Bedürfnis sein.
Dabei sollten die Kirchen an ihren Gottesdiensten arbeiten, die zu sehr eine Insider-Veranstaltung seien.
Der Gottesdienst muss einladender werden und professioneller werden. Und er muss, um schon mal einen ersten konkreten Vorschlag zu machen, er muss kürzer werden. Denn dass die Menschen wegbleiben, hat zwar auch damit zu tun, dass sie etwas an der Art der Predigt stört, aber vor allem damit, dass sie am Sonntagvormittag schlichtweg anderes zu tun haben, das ihnen wichtiger ist.
Auch Pollack setzte bei seinen Überlegungen zur Zukunft bei den Kindern und Jugendlichen an. Ob man sich als Erwachsener später zur Kirche hält, entscheidet sich nämlich maßgeblich daran, ob man als Kind eine religiöse Erziehung erfahren hat, so der Soziologe.
Wenn wir die religiöse Prägung der Kinder beeinflussen wollen, müssen wir bei den Eltern ansetzen, die häufig an der Vermittlung christlicher Werte und Normen, aber auch an der Segnung ihrer Kinder durch die Kirche durchaus ein Interesse haben.
9 von 10 Kindern aus evangelischen Familien werden getauft. Aber nur 5 von 10 erhalten auch eine christliche Erziehung.
Was können wir tun, damit die Eltern, die am Heil und Wohl ihrer Kinder ja hoch interessiert sind, sich für deren christliche Erziehung engagieren?
Die Frage brennt den evangelischen Kirchenvertretern auch in ihrem neuen Jubiläums-Selbstbewusstsein auf den Nägeln. Die Suche nach Antworten wurde auf die Tagesordnung der nächsten Synodentagung in einem Jahr gesetzt.
Wie geht's weiter nach dem Lutherjahr? Die EKD-Synode in Bonn hat zurückgeschaut und vorausgedacht. Der Science Slam, vielleicht haben Sie diesen Begriff schon mal gehört, das ist eine recht junge Vortragsform, bei der junge Wissenschaftler konkurrieren, und zwar um in informativen und möglichst auch unterhaltsamen Kurzvorträgen die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu gewinnen. Bei den gerade in Unistädten oft sehr populären Science Slam Veranstaltungen werden auch Preise verliehen, wie etwa das Goldene Gehirn. Neu in dieser Welt des Science Slam und seiner Preise ist der Goldene Apfel der Erkenntnis. Das ist der Preis, den die Evangelische Akademie in Frankfurt neuerdings vergibt. Er wird ausgelobt unter Studenten der Theologie. Der Preisträger wird vom Publikum gekürt. So geschah das am Montagabend vor 160 Zuschauern in der Akademie. Unser Reporter Max Knieriemen war dabei.
Junge Menschen stellen Fragen, besonders junge Wissenschaftler. Bei Promovierenden im Fach Theologie klingen diese Fragen in etwa so.
Warum ist das so, dass in diesen Zeiten unsere Kirche manchmal so unflexibel ist? Können uns auch Fische oder Roboter etwas über die Sehnsucht der Menschen vermitteln?
Das ist dieses Buch hier, der erneute Exorzismus von 1999, der von der katholischen Kirche herausgegeben wurde. Da gäbe es einiges, was wir besprechen müssten. Wir müssten darüber sprechen, ob man heute überhaupt noch in der Art und Weise von Besessenheit sprechen kann.
Fragt zum Beispiel Martin Lüstraten beim Science Slam in der Evangelischen Akademie. Er befasst sich ausführlich mit Exorzismen. Die waren früher, so Lüstraten, unterhaltsame Darbietungen in einer Linie mit Passions- und Krippenspielen.
Das konnte man auch noch variieren, indem man eben dann verschiedene Exorzisten hatte, einen katholischen und einen protestantischen, die sozusagen gegeneinander antraten. Das heißt, vordergründig hatte man also da diesen Streit zwischen dem Bösen und dem Exorzisten einerseits, hintergründig aber eigentlich den Streit zwischen Katholiken und Protestanten. Und das war auch schön, weil es eben sehr viel unmittelbarer war. Wenn Sie da an die Schriften von Tobias denken, dann müssen Sie erst Latein lernen, dann müssen Sie das Ganze lesen und so weiter und so fort. Das brauchen Sie alles nicht. Gehen Sie zu einem Schauexorzismus hin, gucken Sie, wer erfolgreich exorziert. Derjenige muss die Wahrheit haben, denn wer halt hat recht.
Der Vortragende redet schnell. Das mag an den besonderen Voraussetzungen eines Slams liegen. Nicht mehr als 10 Minuten, selbst bei sperrigen Themen. Den Schluss macht der Alttestamentler Helge Bezold. Ganz alttestamentarisch zur Gewalt im Buch Esther.
Man tötet die 10 Hammann-Söhne, indem man sie auch noch aufhängt öffentlich. Man tötet 800 Feinde in der Hauptstadt und 75.000 Feinde im ganzen Reich. Ja, viel blutiger geht's eigentlich gar nicht. Abschließend feiert man das Purimfest. Sie sehen, die Erzählung hat eine humorvolle Dimension, ja, auch wenn das alles brutal ist.
Sein Anliegen, diese Gewalt einordnen, in ihrer literarischen Dimension und somit antijudaistischen Lesarten etwas entgegenzusetzen. Beim theologischen Science Slam reichte das für den ersten Platz. Der Preis?
30 Flaschen Wein, das könnte ich in meinem Leben lang nicht trinken. Wir haben tatsächlich gerade schon beschlossen, dass wir die untereinander aufteilen werden. Und da ja auch 3 Leute vom Gießener Institut dabei sind, werden wir das fair und gerecht verteilen, wie sich das für eine christliche, kirchliche Veranstaltung gehört.
Die Veranstalter zeigten sich hinterher zufrieden und wollen das Format in Zukunft wieder anbieten.
Science Slam für Theologen, eine heiter lehrreiche Veranstaltung der Evangelischen Akademie in Frankfurt. Heute am Volkstrauertag wird insbesondere der Toten der beiden Weltkriege gedacht. Doch Menschen kommen bekanntlich nicht nur durch Kriege zu Tode, sondern immer noch auch durch die Todesstrafe. Die katholische Laienorganisation Sant'Egidio kämpft seit langem gegen die Todesstrafe, häufig zusammen mit der amerikanischen Organisation Journey of Hope. Elena Griepentrog stellt dieses Engagement und seinen Hintergrund vor.
Bill Parkey, geboren 1947, lebte ein ganz normales Leben als Kranführer im Norden der USA. Bis zu jenem Tag im Jahr 1985. 4 Schülerinnen der örtlichen Highschool haben Freistunden, sie wollen etwas erleben. Sie trinken, rauchen Marihuana, beschließen schließlich, sich Geld zu besorgen. Ihnen kommt die tiefgläubige ältere Dame in den Sinn, beliebt in der ganzen Stadt für ihre packenden Nacherzählungen von Bibelgeschichten.
Sie sagten zu ihr: Mrs. Pelkey, wir würden gern bei Ihnen eine Bibelgeschichte hören. Und meine Großmutter, die wir Nana nannten, hat sie hereingebeten. Als Nana ihnen den Rücken zudrehte, um ihr Material für die Bibelgeschichte herauszuholen, nahm eins der Mädchen eine Vase vom Tisch und schlug sie Nana über den Kopf.
Die Mädchen werden schnell gefasst. Das damalige Gesetz im Bundesstaat Indiana erlaubt es, selbst Kinder zum Tode zu verurteilen. Bill Pelkey sieht es als gerechte Strafe an, verzeihen kann er den Mädchen nicht. Nach und nach kommen ihm, dem gläubigen Christen, jedoch Zweifel. Er stellt sich vor, was seine Großmutter getan hätte. Pelkey nimmt brieflichen Kontakt mit der 15-jährigen Haupttäterin auf. Außerdem gründet er mit anderen Angehörigen von Mordopfern und Angehörigen von zum Tode Verurteilten die Organisation Journey of Hope. Sie informieren in Schulen, Kirchengemeinden und Universitäten über die vielen Probleme bei der Anwendung der Todesstrafe. Schwarze und arme Menschen bekommen oft keine guten Anwälte. Psychische Störungen werden nicht berücksichtigt. Auch Minderjährige und geistig Behinderte zum Tode verurteilt. Und immer wieder werden nachweislich Unschuldige verurteilt. Die katholische Laienorganisation Sant'Egidio kämpft schon seit 1992 gegen die Todesstrafe. Im Jahr 1975 hatten erst 20 Staaten die Todesstrafe komplett abgeschafft. Heute sind es 105 von 193. Alexander Linke, Vorsitzender von Sant'Egidio Berlin.
Wir glauben, dass das eben nicht richtig ist zu töten. Das Leben hat einen Wert. Niemand darf das Leben nehmen. Warum töten wir Menschen, um anderen Menschen zu zeigen, dass Töten nicht richtig ist? Ich denke, es ist auch nicht nur ein theologischer, sondern auch ein logischer Widerspruch.
Darüber hinaus, sagt Bill Pelkey, sei die Todesstrafe sinnlos, denn sie sei kaum geeignet, den Schmerz der Angehörigen der Mordopfer zu heilen. Die Todesstrafe der jungen Mörderin seiner Großmutter wurde in eine lange Haftstrafe umgewandelt. Pelkey ist dankbar dafür.
Wir sind als Menschen nicht so beschaffen, dass es uns besser geht, wenn jemand stirbt. Menschen denken vielleicht, dass es ihnen besser gehen wird, aber wenn die Person wirklich stirbt, haben sie immer noch den Schmerz und die Wut.
Die Todesstrafe für den Täter verhindere häufig eher die Verarbeitung, so Pelkeys Erfahrung. Die Angehörigen blieben dem Trauma verhaftet. Für ihn gibt es nur einen Weg: Vergebung. Erst dann sei der Weg frei zum langen Prozess der Heilung.
Der andauernde Kampf gegen die Todesstrafe, Elina Griepentrog hat uns davon berichtet.
HR Info. Himmel und Erde.
Rund 1200 Frankfurter Juden wurden am 19. Oktober 1941 zur Frankfurter Großmarkthalle getrieben. Dort starteten die Züge in die Vernichtungslager. Unter ihnen war auch die 12-jährige Schülerin Caroline Kohn. Im letzten Jahr wurde im KZ Sobibor ein Amulett gefunden, das Caroline gehörte und ihr zuzuordnen war. Am Montag wurde vor ihrem Haus in der Thomasiusstraße 10 in Frankfurt ein Stolperstein zum Gedenken an das Mädchen verlegt. Dazu waren auch Familienmitglieder aus der ganzen Welt nach Frankfurt angereist. Pascal Lasserre hat der Zeremonie beigewohnt.
Rund 100 Menschen lauschen dem Kaddisch, einem jüdischen Gebet. Manche sind zu Tränen gerührt. Vor ihnen auf der Straße befinden sich 4 vergoldete, rund 10 cm große Stolpersteine für Carolina Kohn und ihre Familie. Nazis verschleppten und ermordeten das jüdische Mädchen. Ernst Heinemann ist einer ihrer Verwandten. Der 89-Jährige floh mit Eltern und Geschwistern nach Italien. Heute lebt er in den USA. Es ist das erste Mal, dass ich so emotional gefühlt habe. Ich bin eine abgehärtete Person, aber ich habe was gespürt. Es ist eine gute Erinnerungsveranstaltung und ich bin froh, dass ich gekommen bin. Ich hoffe, dass sich die Kinder das einprägen werden. Ich weiß, dass meine Tochter das wird und meine Enkel, um eine bessere Welt zu machen. Die eigene Familiengeschichte soll dabei helfen. Dank eines kleinen, dreieckigen Amuletts von Carolina Kohn ist darüber nun etwas mehr bekannt. Archäologen fanden das Amulett im Vernichtungslager Sobibor in Polen, sagt Joam Haimi. Der Archäologe arbeitet bei den Ausgrabungen im Vernichtungslager Sobibor. Dieses Amulett ist Teil eines großen Projekts, durch das wir viele Gegenstände finden. Dieser ist natürlich besonders und von Anfang an wussten wir, dass wir etwas sehr Spezielles gefunden haben. Doch zuerst wussten die Archäologen nicht, wem das Amulett gehörte. Auf dem dreieckigen Metallstück sind die hebräischen Worte für viel Glück eingraviert. Und auch das Geburtsdatum von Carolina Kohn sowie ihre Heimatstadt Frankfurt am Main. Diese Angaben glichen die Archäologen mit der Datenbank der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ab und konnten das Amulett so Carolina Kohn zuordnen. Danach begann ein Hobbygenealoge mit der Suche nach den Verwandten. Chaim Motzen heißt er, und auch er hat einen Großteil seiner Familie durch die Morde der Nazis verloren. Das war der Grund für ihn, auch nach über 70 Jahren noch die Verwandten von Carolina Kohn zu suchen. Ich bin sehr dankbar und sehr glücklich, dass die Menschen aus der ganzen Welt kamen, dass die Menschen über ihre eigene Vergangenheit sprechen, dass die Menschen über ihre Familiengeschichte lernen, dass sie sich untereinander wieder verbinden, sich mit ihrer Vergangenheit wieder verbinden und dass sie der Menschen gedenken, die sonst vergessen worden wären. Der Holocaust hat Familien auseinandergerissen und das ist bis heute spürbar. Die Stolpersteine sollen daran erinnern. Die Familienmitglieder bei der Gedenkzeremonie werden diesen Moment wohl nie vergessen.
Ein Stolperstein für Caroline Kohn. Ihre Geschichte wurde nicht zuletzt durch Familienmitglieder in Frankfurt lebendig, als ein Stolperstein vor ihrem ehemaligen Haus verlegt wurde. Es ist ein Buch und es ist das Buch für viele Amerikaner. Und es geht darum, in dem neuen Bibelmuseum von Washington. Auf 8 Etagen wird die Geschichte dieses Buchs der Bücher erzählt, der Bibel. Die Macher sagen, sie haben das technologisch fortschrittlichste Museum gebaut. Am Freitag ist es offiziell eröffnet worden. Das Ziel der Museumsmacher, ein möglichst neutraler Blick auf die Bibel, auch wenn das Geld dazu von einem großen evangelikalen Unternehmer kommt. Martina Butler berichtet.
Rund 40.000 Quadratmeter Museum über ein Buch. Dazu gehört auf den 8 Etagen auch der Nachbau eines Dorfes aus der Zeit von Jesus. Da liegt das Arbeitswerkzeug eines Steinmetzes, Ziegen- und Schafeblöken. Ein alter Webstuhl lehnt an der Wand eines nachgebauten Wohnhauses. Eine Etage tiefer wird die Freiheitsglocke aus Philadelphia gezeigt und der Nachbau einer Gutenberg-Presse. Elvis Bibel steht da neben einer seiner Singles aus dem Jahr 1966 mit einer Aufnahme von Joshua Fit the Battle. Auf Schaufensterpuppen werden Kleider mit Porträts von Jesus oder Bildern von Kreuzen ausgestellt. Designer wie Alexander McQueen, Gautier oder Gianni Versace haben Inspirationen aus der Bibel und der Religion bekommen. Die Bürgerrechtsbewegung in den USA und die Bedeutung der Bibel für Martin Luther King ist ebenso Teil der Ausstellung wie Musik von Destiny's Child und Ed Sheeran. Und jeder kann sich nach Interesse eine eigene Tour von einem Tablet zusammenstellen lassen. Das Museum of the Bible in Washington rühmt sich, das modernste Museum der Welt zu sein. Die digitale Tourplanung ist ein Beispiel dafür, erklärt David Trobisch, Theologe aus Heidelberg und Direktor der Sammlung.
Und da werden ein paar Fragen gestellt, zum Beispiel, wie viel Zeit haben Sie denn? 3 Stunden. Ja. Gibt es bestimmte Themen, die Sie interessieren? Da kann man dann schnell mal ein paar anklicken. Es gibt auch einen Ride, ne, so, wo man so wie eine Achterbahn da was machen kann. Ein Flug durch Washington, das möchte ich auch. Und dann organisiert praktisch der Computer die Möglichkeit, wie man das in 3 Stunden machen kann.
Die Idee und ein wesentlicher Teil des Geldes für das Museum of the Bible kommt von der Familie von Steve Green. Milliardär, Besitzer einer Bastelkette in den USA und prominenter Evangelikaler. Das Museum of the Bible ist nur wenige Blocks von der National Mall und vielen bekannten Museen wie dem Air and Space in Washington entfernt. Wie sie bei der Konkurrenz bei den Touristen aufs Ausflugsprogramm kommen wollen? Campbell ist da realistisch.
Ich hoffe, dass wir zu den B-Promis unter den Museen hier werden.
Denn für die Museumsmacher ist klar, sie wollen nicht nur die regelmäßigen Kirchgänger erreichen. Der größte Bestseller aller Zeiten soll im Idealfall Massen anziehen. Ein Museum, in dem Gott, Gutenberg, Galileo Galilei und Gautier vereint sind.
Das neue Bibelmuseum in Washington ist am Freitag eröffnet worden. Aller Heiligen, aller Seelen, Volkstrauertag, Totensonntag, der November ist ja reich an Gedenktagen und es ist im Grunde der Trauermonat im Laufe eines Jahres. Bei vielen Menschen, die einen lieben und nahestehenden Menschen verloren haben, erwacht in dieser dunklen Jahreszeit die Trauer erneut. Andrea Tretner hat ihren Mann vor genau 10 Jahren nach einer 21-jährigen Ehe verloren. Diese eigene Lebensgeschichte hat die Psychotherapeutin und Autorin bewogen, sich mit dem Thema Trauer näher zu beschäftigen. Mein Kollege Lothar Bauerochse stellt dazu Fragen an Andrea Tretner.
Frau Tretner, man spricht ja von einem Trauerjahr. Wie lange haben Sie damals gebraucht, um den Verlust zu verschmerzen?
Oh, ich weiß, es ist dieses magische Trauerjahr. Mhm. Daran habe ich mich auch geheftet und habe gedacht, was kommt denn da auf mich zu? Aber bei mir war es gar nicht das Jahr. Also ich habe erlebt, dass ich zum Beispiel das erste halbe Jahr eher so eine Erleichterung erspürt habe, weil mein Mann sehr lange krank war und es dann sehr gut für ihn ausging. Wir einen schönen Abschied hatten, er einen schönen Tod hatte, auch zu Hause. Wir hatten ihn auch noch 3 Tage zu Hause aufgebahrt. Von daher war ich erstmal so euphorisch, das alles so gut hingekriegt zu haben. Mhm. Dann nach einem halben Jahr fing dann aber diese Trauer an. Dann entsteht dieser Raum zwischen der Welt da draußen und einem selber. Wobei man dann auch nach einer Zeit merkt, dass dieser Raum, der dort entsteht zwischen der Welt da draußen und mir, auch ein großes Geschenk ist, weil ich nämlich neu in Beziehung treten muss zu mir erstmal. Also ich muss in die Welt hinaustreten in einer anderen Form und das darf ich in dieser Trauerzeit lernen.
Ein Raum für die Trauer. So auf den ersten Blick kommt einem dieses Wort Trauer manchmal so wie Stillstand vor. Trauernde sagen ja auch manchmal so ein Gefühl, wie die Welt bleibt stehen. Aber trotzdem, es passiert ja sehr viel mit einem. Sie haben das schon so ein bisschen angedeutet. Welcher Prozess kam denn bei Ihnen in Gang?
Es gibt ja so verschiedene Trauerphasen, sagt man allgemeingültig, wobei man sich in der Trauerforschung da eher auch wieder von entfernt. Ich kann für mich berichten, dass diese Trauereinteilung nach William Worden, das ist ein US-Psychologieprofessor und Psychiater, der sehr viel in der Trauer forscht, dass ich die so durchlaufen habe, nämlich erstmal diesen Verlust als Realität akzeptieren und diese Traurigkeit und Schmerz wirklich erfühlen und auch durchleben und sich an diese neue Lebenssituation anpassen. Und dann das Allerwichtigste, eine ganz andere und dauerhafte emotionale Verbindung zum Verstorbenen aufbauen und trotzdem ins Leben hinausgehen. Also es geht immer wieder um dieses Beziehung aufbauen zu mir selber und zu dem, der nicht mehr da ist.
Viele Menschen haben ja das Gefühl, sie werden ja geradezu überschwemmt von der Trauer, manchmal vielleicht auch das Gefühl, irgendwie verrückt zu werden. Ist das normal?
Am Anfang sicherlich, ja. Also es kommt ja auch darauf an, wie ich den Menschen verliere. Wir hatten ganz lange Zeit, Abschied zu nehmen. Es war also ein zwar dramatischer, aber sehr auf der anderen Seite doch sehr sanfter Abschied und langer Abschied. Aber wenn ich meinen Mann zum Beispiel verliere durch einen Autounfall, also da kommen ganz andere Emotionen erstmal auf mich zu, als eben bei so einer langwierigen Geschichte. Ganz klar, ja.
Ein Platz für die Trauer, das ist unser Sonntagsthema heute am Volkstrauertag. Andrea Tretner ist dazu meine Gesprächspartnerin. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Autorin und Journalistin. Ihre persönliche Lebensgeschichte hat sie dazu gebracht, sich noch mal intensiver mit dem Sterben und der Trauer zu beschäftigen. Frau Tretner, verändert denn die Trauer den Blick aufs Leben? Wie haben Sie das erlebt?
Ich würde nicht sagen, verändert die Trauer den Blick aufs Leben, sondern der Blick auf die Endlichkeit und vor allen Dingen auf die eigene. Mir ist sehr bewusst geworden durch den Tod meines Mannes, also war ein sehr, sehr lebensfroher Mensch auch bis zuletzt, hat immer aus den schlimmsten Situationen das Beste herausgezogen und auch allen Umstehenden vermittelt. Das habe ich mir sehr zum Vorbild genommen. Die eigene Endlichkeit ist mir dadurch sehr bewusst geworden und wie schnell das Leben vorbei sein kann und dass ich es nutzen muss und auch soll und ich es dem Leben auch in irgendeiner Form schuldig bin, dass ich ein gutes Leben, so wie es mein Rahmen mir ermöglicht, lebe.
Was hat Ihnen denn geholfen in der Trauer, Frau Tretner?
Natur. Ich habe ganz lange Spaziergänge gemacht mit meinen 2 Hunden, die ich damals noch hatte. War viel alleine, habe viel gelesen, habe viel Musik gehört. Und dann natürlich die Gespräche mit meinen Freunden, die sehr tolerant waren, die immer wieder so kleine SMS geschickt haben. Wie geht's dir, wenn du sprechen magst? Sag mir Bescheid, ich rufe dich an. Also die immer mir so ein Netz gegeben haben, dass sie da sind, aber nie aufdringlich waren und ich mich nie erklären musste, warum ich jetzt nicht sprechen möchte oder warum ich jetzt mich zurückziehen möchte. Es war immer alles so okay, wie es gerade bei mir so anstand.
Wir sollten uns Zeit zum Trauern nehmen. Das war Lothar Bauer-Ochs im Gespräch mit der Psychotherapeutin und Autorin Andrea Trettner. Das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.